Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Wir ändern heute aus aktuellem Anlass unser Programm und senden ein Interview zur Lage im Nordirak. Denn das Schicksal der mehr als 100.000 Christen, die im Sommer 2014 aus ihrer Heimat im Norden des Iraks vertrieben worden sind, hält uns noch immer in Atem. Der größte Teil der Flüchtlinge hat im kurdischen Teil des Irak Zuflucht gefunden, vor allem in der Hauptstadt dieser Region, in Erbil. Wie es diesen Flüchtlingen mehr als ein halbes Jahr nach ihrer Vertreibung geht, weiß Karin Maria Fenbert, die Geschäftsführerin von Kirche in Not Deutschland, die soeben von einer Reise in die Krisenregion zurückgekehrt ist. Mit ihr sprach Berthold Pelster.
Das katholische Hilfswerk Kirche in Not gehört zu den Organisationen, die den Flüchtlingen im Irak helfen. Sie selbst sind jetzt vor kurzem vor Ort gewesen, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Wo genau waren Sie?
Ja, ich war Ende Januar, Anfang Februar in Erbil und für einige Stunden in Kirkuk.
Ist es eigentlich gefährlich, in diese Region zu reisen? Denn das Gebiet des Islamischen Staates ist ja nur wenige Kilometer entfernt.
Ja, es ist sicherlich nie ganz ungefährlich, in den Irak zu reisen. Man weiß nie, auch in Erbil, eine relativ sichere Stadt, ob da nicht irgendwelche Islamkämpfer rumlaufen oder irgendwo ein Selbstmordattentat begangen werden soll. Aber insgesamt kommt man sich in Erbil zumindest relativ sicher vor. Kirkuk ist nochmal wieder ein bisschen anders. In Kirkuk steht auch der IS maximal 12 Kilometer von den Stadtgrenzen entfernt, so wurde mir in diesen Tagen vor Ort vom Ortsbischof berichtet.
Sie haben Flüchtlinge getroffen. Wie geht es diesen Menschen? Im Sommer, als sie flüchten mussten, gab es große Hitze. Die Menschen konnten in den ersten Tagen unter freiem Himmel kampieren. Dann wurden Zelte gebaut. Wo und wie leben sie heute?
Also wir haben letzten August bereits den Kontakt aufgenommen mit den örtlichen Bischöfen. Mitte August war unser Präsident des Gesamtwerkes gleich für 3 Tage im Irak, in Erbil, um sich einen Überblick zu verschaffen. Im Oktober waren wir dort und haben erste Hilfsmaßnahmen beschlossen, die vorher in wochenlangen Telefonaten auch schon weitgehend abgesprochen waren. Wir wollten jetzt schauen, was machen unsere Projekte, was macht der Schulbau, was macht die Unterbringung der Flüchtlinge, wie steht es mit den Nahrungsmitteln etc. Was ich erfreulicherweise feststellen konnte, dass in diesen Tagen die 2. Schule fertig geworden ist. Sie macht auf mich einen sehr guten, soliden Eindruck. Der Architekt hat uns durch das Gelände geführt und hat auch gesagt, er hat noch nie mit dieser Bauweise gebaut und sammelt auch Erfahrungen, ist aber ansonsten ein erfahrener christlicher Architekt aus Bagdad. Und es macht ihm Freude. Mir wurde versichert, dass bis Mai auch alle anderen 5 Schulen, also wir bauen insgesamt 5 Schulen in Erbil, fertig sein werden. Und in der Stadt Duhuk, das ist nördlich von Erbil, dort gibt es auch viele Flüchtlinge und dort ist zumindest schon der Grund und Boden für 3 Schulen vorbereitet. Was die Unterbringung der Flüchtlinge angeht, es gibt immer noch einige, die in Zelten untergebracht sind. Allerdings sind diese Zelte mittlerweile umgetauscht in, ja, für deren Verhältnisse wirkliche Luxuszelte, also in denen man auch einigermaßen stehen kann. Die haben auch Heizungen in ihren Zelten oder Solarradio und andere Sachen. Und im Gegensatz zum Oktober haben die Leute auch inzwischen teilweise Betten, sodass meistens nur noch die Kinder auf Matratzen schlafen. Das Gleiche gilt für die Wohncontainer. Auch dort gibt es mittlerweile meistens wenigstens für die Erwachsenen Betten oder in den angemieteten Wohnungen oder angemieteten Wohnhäusern. Luxus ist allerdings in der Tat, weiß Gott, was anderes, aber man hat auf jeden Fall ein gescheites Dach über dem Kopf.
Wer kümmert sich um diese Menschen?
Ja, das sind die wirklich bewunderungswürdigen Priester und Bischöfe vor Ort. Das muss man wirklich sagen. Der Bischof von Erbil, Erzbischof Wada, sagte mir genauso wie sein Kollege in Kirkuk, sie haben ja schließlich nicht gelernt, mit so einer Situation umzugehen, von der sie vollkommen überrollt wurden. In diesen Flüchtlingszentren, es sind auch verschiedene Gebiete in dem Stadtteil Ankawa in Erbil verteilt, sind die Priester sozusagen die Mädchen für alles. Sie sind jetzt plötzlich Oberbürgermeister und Verwaltungschefs und müssen für Ordnung sorgen. Und das ist natürlich bei jedem anders ausgeprägt, dieses Naturtalent, was er dafür mitbekommen hat.
Gibt es neben den kirchlichen Stellen noch andere Organisationen, vor allen Dingen auch den Staat, der dort hilft?
Also mir ist weiterhin nicht bekannt, wie auch schon im Oktober, als uns das der Erzbischof so geschildert hat in Erbil, dass der Staat helfen würde, ebenso nicht in Kirkuk.
Wie steht es mit der Versorgung mit Lebensmitteln?
Sie haben vorhin angesprochen, dass dort mehrere Hilfswerke aktiv sind. Es gibt dort andere Hilfswerke, vor allem auch in Kirkuk, die die Nahrungsmittelversorgung der Flüchtlinge übernommen haben. Nichtsdestotrotz, Kirche in Not hilft auch hier. Wir haben ja zu Weihnachten eine große Aktion gehabt. Im Wert von rund 150.000 Euro haben wir Lebensmittelpakete verschenkt zu Weihnachten, wo dann auch meistens noch eine Kinderbibel drin war und Kleidungsstücke für den Winter. Und eine ähnliche Aktion werden wir voraussichtlich auch vor oder nach Ostern herum nochmal wiederholen. Was man sonst sagen kann zur Lebensmittelversorgung, dass da die Bischöfe jetzt umgestellt haben und das ist gut so. Das heißt, die Flüchtlinge werden nicht mehr bekocht von außen, sondern sie haben jetzt meistens kleine Herdplatten oder in ihrem Flüchtlingscamp einen Bereich, wo Herdplatten sind und Kühlschränke, sodass sich die Familien selber kochen können.
Sie haben unterschiedliche Notunterkünfte besucht. Gibt es da Unterschiede?
Ja, allerdings, es gibt sehr gravierende Unterschiede. Und das hängt zum einen an der Größe der jeweiligen Unterkunft beziehungsweise auf einem Areal, wie viele Personen dort untergebracht sind. Je kleiner natürlich, umso günstiger für die Flüchtlinge und je größer, umso schlimmer. Und dann hängt es natürlich auch nicht unwesentlich davon ab, wer dort dieses Camp, so wurde es dort genannt, wer dieses leitet, wer dort für Ordnung und Ruhe sorgen kann.
Haben Sie auch bedrückende Situationen erlebt, wo also Flüchtlinge unter sehr schwierigen Umständen untergebracht sind?
Ich habe verschiedene Arten von Bedrückungen erlebt. Das eine ist in der Tat die Unterbringungssituation. Weil es in Erbil sehr teuer ist, haben die Bischöfe natürlich nach günstigen Häusern gesucht zum Anmieten. Und in einem dieser Häuser waren wir, in jedem Raum ist dort eine andere Familie untergebracht. Und die schlimmste Unterbringung, die ich gesehen habe, das war für 8 Personen, 4 Kinder, 4 Erwachsene in 2,5 mal 3,5 Meter. Das ist natürlich unmöglich. Das ist gerade nur besser, als irgendein komisches, labbriges Zelt zu haben. Aber besser ist es auch wirklich nicht. Und die andere Situation, die war in Kirkuk. Ich glaube, die Flüchtlinge, die ich dort gesehen habe, das waren Flüchtlinge, die der Erzbischof freikaufen konnte, also Frauen. Und wenn sie den Blick dieser Frauen gesehen haben, waren sie zutiefst erschüttert, weil da alles Leben und alle Hoffnung draus erloschen war.
Damit sprechen Sie die psychische Situation der Flüchtlinge an. Welche Erfahrungen haben Sie dort gemacht? Hatten Sie die Möglichkeit, zum Beispiel mit Flüchtlingen auch direkt zu sprechen?
Nicht ganz so viel wie beim letzten Mal, aber was man sicher sagen kann, im Oktober haben sich noch einige Flüchtlinge Hoffnungen gemacht aus den vor allem überwiegend damals christlichen Ortschaften der Ninive-Ebene, dass sie eventuell doch in ihre Dörfer zurückkehren können. Und inzwischen haben die Flüchtlinge eben begriffen und mitbekommen, dass das wohl noch lange dauern könnte, vielleicht auch nie mehr der Fall sein wird. Und damit einhergeht natürlich ein Stück weit Hoffnungslosigkeit.
Denken die Menschen nach wie vor über Auswanderung nach, also etwa in den Westen zu gehen, nach Europa, nach Amerika, nach Australien?
Auf jeden Fall ist das sicherlich noch ein Thema, wenn ich auch nicht glaube, dass es für alle ein Thema ist. Man muss aber sagen, die Auswanderungswelle hat ja schon seit 2003 begonnen, seit die USA in den Irak einmarschiert ist. Und die reichsten Iraker und die bestgebildetsten sind auch mittlerweile vermutlich alle ausgewandert. Es gibt mittlerweile in Detroit eine Gemeinde, wo wurde mir von den Bischöfen in Erbil gesagt, von 250.000 irakischen Christen. Und in Australien gibt es mittlerweile bereits 50.000 irakische Christen. Die jetzt noch da sind, natürlich wollen viele sicherlich auswandern. Und es sind auch schon seit Oktober wieder einige Familien ausgewandert. In einem Flüchtlingszentrum habe ich erfahren, dass dort in diesem Zeitraum seit Oktober bis Ende Januar bereits 10 Familien ausgewandert sind. Aber es gibt dann eben auch so Schicksale, wie zum Beispiel, wir hatten einen Fahrer, der uns zu den verschiedenen Flüchtlingsunterkünften gebracht hat. Und der hat ein ganz schlimmes Schicksal, ein ganz typisches aber. Vor ein paar Jahren hatte seine Familie ein Visum beantragt. Seine Frau und seine Kinder haben auch eins bekommen. Und er war aus irgendwelchen Gründen 2 oder 3 Tage später dran und hat keins mehr bekommen. Das heißt, er ist getrennt von seiner Familie seit einigen Jahren.
Wie sieht der Alltag der Menschen in diesen Flüchtlingslagern aus?
Ja, das ist etwas, was sicher eine große Herausforderung für die Kirche ist, weil die im Moment ja für alles zuständig ist. Die Flüchtlinge sind jetzt seit August meistens mit allem abhängig von der Kirche. Das heißt, vom Dach über dem Kopf bis zur Kleidung über die Nahrung. Und das birgt die große Gefahr, in ein Abhängigkeitsverhältnis zu geraten, beziehungsweise in eine passive Haltung. Und die große Herausforderung ist, die Leute wieder hin zur Selbstständigkeit zu erziehen. Was gut ist, dass wenigstens einige Familienväter wohl in Erbil Arbeitsmöglichkeiten gefunden haben auf dem Bau. In Erbil wird seit Jahren sehr viel gebaut. Als ich schon 2012 dort war, man sieht überall Baukräne rumstehen. In Kirkuk gibt es wohl einige Flüchtlinge, die es geschafft haben, in der Ölindustrie Arbeit zu finden, beziehungsweise ehemaliges Wachpersonal aus Mosul ist jetzt meistens eingesetzt vor den verschiedenen Kirchen in Kirkuk, um dort die Kirchen zu bewachen.
Sie hatten auch Gelegenheit, mit Bischöfen und anderen Vertretern der Kirche zu sprechen. Darunter ist zum Beispiel der Bischof Nona aus Mosul, selbst ein Vertriebener. Er hat sein bischöfliches Haus verloren. Das gehört jetzt der Terrorbewegung Islamischer Staat, die dort ihr Hauptquartier eingerichtet haben. Wie ist die Stimmung unter den Bischöfen?
Ja, Erzbischof Nona hat in den letzten Monaten seine Diözese nur noch aus dem Auto heraus betreut und hat als festes Ziel in dem selben Haus gewohnt wie Erzbischof Wada in Erbil. Und er ist ja jetzt auch von Papst Franziskus, hat er den Marschbefehl bekommen nach Australien. Er wartet derzeit auf sein Visum und wickelt noch einige bürokratische Geschichten für seine Diözese ab.
In Australien soll er sich dann um die dort lebenden Flüchtlinge kümmern.
Genau. Er hat mir erzählt, das wusste ich vorher nicht so genau, er hat 6 Geschwister, die schon bereits alle in Australien leben. Wobei seine Schwester, die schon am längsten dort lebt, die hatte er über 20 Jahre nicht gesehen. Die kam dann erst, als er zum Bischof geweiht wurde, mal wieder in die Heimat zurück vor einigen Jahren. Seine Familie freut sich natürlich, dass er nach Australien kommt. Die Stimmungslage bei den Bischöfen ansonsten, würde ich sagen, ist nicht besonders, verständlicherweise nicht besonders gut. Ich glaube, für Erzbischof Nona ist es vielleicht sogar gut, dass er nach Australien gehen kann. Erzbischof Wada bringt wahrscheinlich vom Naturell her sowieso große Managerqualitäten mit. Das war ein Segen in dieser Lage für die Flüchtlinge, dass er dort Erzbischof ist. Aber auch er ist eben nur ein Mensch und muss mit diesen täglichen Eindrücken schon seit Monaten leben und braucht sicher auch immer wieder Ermutigung. Ich denke, was die Stimmung vor allem drückt, das sind so merkwürdige Pläne, eventuell Mosul befreien zu wollen, mit der irakischen Armee und den USA zusammen. Das ist ohnehin ein sehr heikles Unterfangen, weil man eigentlich meint, Mosul sei nicht einnehmbar. Mosul konnte vom IS vermutlich nur deshalb so schnell erobert werden, weil die mehrheitliche Bevölkerung sunnitisch ist. Und man befürchtet eben jetzt, wenn jetzt die irakischen Truppen, die wohl weitgehend schiitisch besetzt sind, und die USA, wenn da wirklich sowas passiert, dass dann ein noch viel größerer Bürgerkrieg im Irak ausbrechen könnte zwischen den beiden Gruppen der Moslems, nämlich den Sunniten und Schiiten.
Haben die Bischöfe etwas sagen können über die Umstände der Vertreibung damals?
Ja, vor allem in Kirkuk konnten wir ein Interview führen mit dem dortigen Erzbischof. Und er hat eine Rückschau gehalten. Es gab drei Flüchtlingswellen im Irak. Die erste war, als die syrischen Flüchtlinge auch in den Irak geströmt sind und man scheinbar im Irak selber überhaupt nicht damit gerechnet hatte, dass der IS auch Territorium im Irak besetzen könnte. Dann gab es natürlich die zweite Flüchtlingswelle im Juni letzten Jahres. Am 10. Juni wurde ja Mosul eingenommen. Und da hat der Erzbischof von Kirkuk Flüchtlingen geholfen, die von Mosul nach Karakosch geflohen waren, beziehungsweise auch den syrischen Flüchtlingen, die nach Karakosch geflogen waren. Es ist ein größerer Ort in der Ninive-Ebene, der überwiegend christlich bewohnt wurde. Ja, und dann kam die dritte Flüchtlingswelle, als eben diese Ninive-Ebene eingenommen wurde. Bei orientalischen Zahlen muss man immer vorsichtig sein. Also der Erzbischof von Kirkuk hat uns die Angaben gemacht, dass Kirkuk seit Juli 2014 400.000 Flüchtlinge hat, aus dem gesamten Gebiet, das vom IS besetzt ist. Das heißt natürlich auch sowohl Moslems als auch Christen als auch Jesiden. Und auch da mit allergrößter Vorsicht, es wurde so eine Zahl von 11% genannt. Also 11% der Flüchtlinge in Kirkuk sind offensichtlich Christen.
Gibt es eigentlich auf dem Gebiet, das jetzt von dem IS beherrscht wird, Christen?
In gewisser Weise muss es das geben, weil wir auch in Kirkuk erfahren haben, ich meine, das war schon vorher durchaus im Gerede und man konnte es auch schon anderswo lesen, aber jetzt haben wir es konkret erfahren, dass auf dem Markt in Mosul Christen und Jesiden verkauft werden, vornehmlich Frauen und Kinder. Der Erzbischof von Kirkuk muss davon irgendwie erfahren haben. Über Mittelsmänner, über Muslimische ist es wohl immer wieder gelungen, Kontakt zum IS herzustellen, sodass er bislang 60 Personen freikaufen konnte. Im Moment, sagte er, sind diese Kommunikationswege wohl zusammengebrochen. Also die Kirche hat keinen direkten Kontakt mit dem IS. Und man muss auch dazu sagen, das hat er auch betont, diese muslimischen Kräfte, die da geholfen haben, diese Kontakte herzustellen, dass er die Möglichkeit hatte, überhaupt welche freizukaufen, die riskieren selber Kopf und Kragen und ihr Leben, weil wenn sich Moslems für Christen einsetzen, das ist auf dem IS-Gebiet nicht so gerne gesehen.
Wie schaut es in den übrigen Regionen des Iraks aus, speziell im Norden? Wie ist da die Zusammenarbeit zwischen Christen und Muslimen in der Flüchtlingshilfe? Gibt es sowas überhaupt?
Gott sei Dank, man muss ja schon sehr unterscheiden, mit welcher Art von Moslems man es zu tun hat, nämlich zum Beispiel ob mit Sunniten oder auch mit gemäßigten Sunniten, die vermutlich in Mosul verhandelt haben, oder ob man es mit Schiiten zu tun hat. Also die Kirche hat sich bemüht, auch in Erbil, ich habe in Erbil selber ein Zentrum gesehen, Wohncontainer für Jesiden, das die Kirche zur Verfügung gestellt hat, aber auch in Kirkuk bemüht sich die Kirche, allen Flüchtlingen zu helfen. Und das hat offensichtlich so viel Eindruck gemacht, dass der oberste Mann der Schiiten im Irak deswegen so praktisch, um auch ein Zeichen zu setzen, er hat das natürlich medial verkauft, ein Pickup voll mit Lebensmitteln nach Kirkuk geschickt hat zu den Christen, um zu sagen, wir danken euch, dass ihr uns geholfen habt, aber wir helfen euch auch.
Welche Verantwortung trägt der Westen, die westliche Welt, gegenüber den Christen im Orient?
Es tun sich Bischöfe manchmal schwer, das so in der Öffentlichkeit zu äußern oder kirchliche Würdenträger. Hinter den Kulissen hört man dann schon eher, was sie denken. Was man vielleicht grundsätzlich sagen kann im Raum Nahost, dass Kirchenleute sagen, ihr helft uns nicht nur durch Spenden und ihr helft uns nicht nur durch Gebet. Wichtig ist auch, dass ihr in Europa entschiedenes Christentum lebt, euch zu euren Werten bekennt und auch stolz seid, Christen zu sein. Weil das stärkt wiederum die verfolgten Christen in diesen Regionen.
Gleichwohl geht es auch um ganz konkrete Hilfe. Kirche in Not ist eigentlich als ein Hilfswerk bekannt, das eher pastorale Zwecke und Projekte fördert. Im Irak, im Nordirak leisten sie für die Flüchtlinge dezidiert humanitäre Hilfe. Ist das jetzt eine Ausnahmesituation oder ist das das Kernanliegen von Kirche in Not, verfolgten Christen zu helfen?
Das ist eine absolut passende Bemerkung, Herr Pelster. Es ist tatsächlich eine Ausnahmesituation. Kirche in Not ist normalerweise kein Hilfswerk für humanitäre Hilfsleistungen. Hier aber geht es speziell im Irak darum, überhaupt die Christen in dieser Region, in diesem Zweistromland zu halten, von Tigris und Euphrat. Und deswegen, um den Christen dort überhaupt eine Perspektive zu geben und das Überleben zu ermöglichen, deswegen haben wir uns hier so eingesetzt. Wir sind schon seit vielen Jahren sehr aktiv im Irak, aber auch gerade jetzt in dieser Katastrophe. Und ich denke, das brauchen auch gerade jetzt die Erzbischöfe dort vor Ort, dass sie wissen, sie haben noch starke Partner im Westen, in Europa, die also nicht davonlaufen, wenn die Lage so schlimm wird.
Frau Fenwald, Sie sind in Kirkuk gewesen, Sie haben das angedeutet. Nun hört man in Kirkuk immer auch wieder von Anschlägen. Haben Sie davon etwas mitbekommen?
Ja, am Tag, als wir im Irak angekommen sind, am 30. Januar, gab es gerade in Kirkuk einen Anschlag der IS. Es gab vier Terroristen, muss man wohl sagen. Die haben ein Hotel eingenommen. Drei davon sind aufs Dach geklettert, so wurde uns berichtet. Und von dort haben sie um sich geschossen. Und ein Selbstmordattentäter vor der Tür des Hotels. Außerdem wurde ein Ölfeld bei Kirkuk eingenommen und 24 Personen, die dort gearbeitet haben, wurden als Geiseln genommen. Sie waren allerdings am Montag, als wir dann in Kirkuk waren, schon wieder auf freiem Fuß. Dieser Anschlag in Kirkuk, der hat zum Beispiel dazu geführt, wir waren in einer Flüchtlingsunterkunft in Kirkuk, in einer assyrischen Kirche, so ungefähr 1 Kilometer von diesem Hotel entfernt. Und diese geflüchteten Familien, die dort untergebracht waren, die hatten schon Angst, dass jetzt der IS Kirkuk einnehmen könnte und hatten schon ihre Sachen gepackt und wollten nach Erbil fliehen und haben sich dann doch eines Besseren besonnen oder haben sich sagen lassen, dass es ganz so schlimm nicht ist. Daran sieht man aber auch die Angst, die Traumatisierung der Flüchtlinge. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, der IS steht maximal 12 Kilometer entfernt von Kirkuk. Dennoch meinten die Leute vor Ort, also Kirchenleute vor Ort, es war eigentlich nur ein Ablenkungsmanöver, da kurdische Kräfte Peschmerga sich wohl schon relativ nahe vor Mosul befinden, um die Aufmerksamkeit nach Kirkuk abzulenken. Man glaubt nicht, dass die Stadt wirklich in großer Gefahr ist.
Wenn Sie nun ein Fazit ziehen würden Ihrer mehreren Irakreisen, die Sie inzwischen vorgenommen haben, mit welchen Gefühlen schauen Sie in die Zukunft für die Christen des Nahen Ostens?
Oh, leider sehe ich die ganze Sache im Moment wenig hoffnungsvoll. Also sowieso, weil diese Frage von der Besetzung des IS-Gebietes ja nicht gelöst ist. Und falls sich wirklich die Kräfte dort entschließen, Mosul zurückerobern zu wollen, denke ich, das wird dann nicht eine Sache sein von 3-4 Monaten, sondern vielleicht wieder so eine unendlich lange Geschichte, worunter die Bevölkerung natürlich nochmal wieder sehr leidet. Nun ist es typisch natürlich für das Christentum. Ein Teil der Christen auf der Welt scheint immer gerade das Martyrium Christi mitzumachen. Unser Gründer, Pater Werenfried van Straten, hat die verfolgten Christen darum ja auch die Elite unserer Brüder und Schwestern genannt. Und die werden in einer ganz anderen Art und Weise gefordert in der Christusnachfolge als wir hier, die wir noch in friedlichen Zuständen leben. Wir sind natürlich in der Liebe gefragt. Und den Christen zu helfen nach unseren Kräften hier und vielleicht auch glücklich darüber zu sein, dass wir solchen Glaubensherausforderungen nicht ausgesetzt sind. Trotz und alledem fordert es uns immer großen Respekt ab, zu sehen, was die Christen vor Ort aushalten für ihren Glauben und überhaupt nicht dran denken, plötzlich zum Islam zu konvertieren.
Die Lage der Christen im Nahen Osten, in Syrien, speziell auch im Irak, bleibt schwierig. Sie sind auf Hilfe angewiesen aus dem Westen. Kirche in Not ist eine Organisation, die dort hilft. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Frau Fenbert, und wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihre weitere Arbeit.
Dankeschön, Herr Pelster.
Soweit also das Gespräch mit Karin Maria Fenbert von Kirche in Not über die Lage der Flüchtlinge im Nordirak. Wir haben jetzt noch etwas Zeit und wollen diese nutzen, um nach Nigeria, einen weiteren Eiterherd des islamistischen Terrors, zu blicken. Prälat Obiora Ike aus Enugu war vor wenigen Wochen Gast der schweizerischen Sektion von Kirche in Not und hielt beim Jahresgedenken für den Gründer des Hilfswerks die Predigt, in der er auch auf die Lage in seinem Heimatland einging. Diese Predigt hören Sie nach einer kurzen Musikpause und ich darf mich für heute schon an dieser Stelle von Ihnen verabschieden mit dem Hinweis an alle, die sich heute auf den Beitrag von Peter Egger gefreut haben, dass wir diesen dann voraussichtlich am Ostersonntag ausstrahlen werden. Ihnen allen alles Gute und viel Segen. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.
Samuel, Samuel. Der Junge ging auf zu Eli, der Hohenpriester. Hier bin ich, du hast mich gerufen. Nein, ich habe dich nicht gerufen. Eine zweite Mal, Samuel, Samuel. Und ein dritte Mal, dann wusste der älteste Priester, dass der Junge vom Herrn gerufen wurde. So sagte er ihm, wenn du die Stimme nochmals hörst, sagst du, sprich her, dein Knecht hört. Liebe Freunde in Jesus Christus, den Geschäftsführern, den Direktoren vom Kirche in Not, Sie veranstalten heute diese Messe und es gilt ein Wort des Dankes an Kirche in Not zu sagen in der Schweiz und in Fürst Liechtenstein, denn Sie halten in Erinnerung und ganz wach Pater Werenfried von Straten. Der hat im Jahr 2003 den Ruf Gottes in die Ewigkeit bekommen, sodass zum 12. Mal sein Gedenken, ein Jahresgedächtnis mit einer Messe gefeiert wird. Ein Jahresgedächtnis, in dem man die Werke eines Menschen gedenkt, der hier auf Erden meinte, ich heiße Pater Werenfried. So wie Gott Samuel gerufen hat und Petrus gerufen hat und Andreas gerufen hat, ist jeder von uns gerufen, eine Rolle zu spielen, eine Antwort zu Gottes Ruf anzugeben und auch noch eine Tätigkeit einzugehen, dass keiner sagen kann, ich bin nur ein Zuschauer. Christ zu sein, ist nicht Zuschauer sein. Christ zu sein, ist berufen zu sein durch die Taufe, durch die Antwort auf Eheleben, auf Priesterleben, auf Klosterleben, wie Pater Werenfried, ein Mönch, der sich aber in einer Zeit der Zerstörung in Europa mit Millionen von Menschen aufgrund des Zweiten Weltkrieges, die tot sind, heimatlos, kein Essen, kein Strom. Dieser Mensch hat sich als Ruf gesehen, eine Antwort auf die Menschen in Not zu geben. Er ging vom Haus zu Haus und bettelte um Speck, damit er das anderen gibt, damit er Feuer gibt und Essen gibt und Geld. Und damit hat er so viele Menschen geholfen und gerettet. Aber nicht nur. Der Pater Werenfried von Straten hat darüber hinaus in einer Zeit des Kalten Krieges, denn hier in Europa gab es den sogenannten Kalten Krieg und die Eiserne Mauer, Kommunismus und die westlichen Länder. Er hat die Priester im Osten gedacht und Menschen in Not gesehen. Ich habe gehört diese Tage, dass in einem Ort wie Zürich vor Jahren, 150 Jahren, die Katholiken gar nicht die Messe feiern dürften, wegen solcher Situationen, die die Vergangenheit uns gegeben hat. Er hat die Ostpriesterhilfe begonnen. Priester dürften die Messe feiern. Sie könnten durch die Messstipendien hier und sonstige Aktivitäten den Glaube wach in Ukraine, in Russland und sonstige anderen Ländern, in Ungarn. Und heute, nach Jahren, hat man denn diesen Weg der Ostpriesterhilfe zu einem neuen Namen genannt, und zwar Kirche in Not. Und damit ist Afrika und Asien und die weite Welt, ich höre, in über 40 Ländern ist diese Aktivität ein Weg eines Mannes, der den Ruf Gottes genommen hat und gesagt, ich muss etwas tun. Ich kann nicht einfach nicht tun und schauen. Nein, der Christ ist berufen, tätig zu sein. Liebe Freunde in Jesus Christus, wir leben im 21. Jahrhundert. Und wir leben in einer Zeit, in der wir Verheerendes jeden Tag hören. Zum Beispiel in den Zeitungen über meine Heimat Nigeria. 2000 Menschen sind vor zwei Samstags, also vor zwei Wochen, gemetzelt worden. Die Körper liegen auf der Straße. Von Randalierer. Einige, sie sagen, sie wären Muslimen, aber Terroristen tun sie und sie haben sich in einem Bund gegründet, Boko Haram. Und damit in 10 Jahren 50.000 Leben zum Opfer gebracht in einem Land wie Nigeria, meine Heimat, liebe Freunde in Jesus Christus. Und gerade dort, wo die Kirche verfolgt wird und wo Menschen verachtet wird, und wo Kirchen gezündet wird, gerade dort kommt dieses Werk von Pater Werner Fried und hilft uns, die lokale Kirche Zeichen zu setzen und nicht aufzugeben. Das Land Nigeria ist groß, 180 Millionen Menschen, 375 Sprachen. Nicht wie in der Schweiz 5, obwohl die Dialekte überall hier zu finden ist, sondern aber auch unsere sind nur nicht nur Dialekte, die Dialekte sind dann in Tausende. Und dann haben wir ethnische Volksgruppen und die Muslime in Nigeria, die Christen, sie wachsen im Zahl. Da haben wir in einem Land wie Nigeria 54 katholische Diözesen. Das wächst. Jeden Tag möchten die Menschen, wie heute in dem Evangelium sagen, zeig uns Jesus. Wir wollen zu Jesus kommen. Wie können wir ihm sehen? Menschen haben Freude, wenn sie Gott begegnen, wenn sie Friede für die Seele finden. Und deswegen sind sie auch hier, um Gottes Segen zu erfahren. Denn auf Gottes Segen ist alles gelegen. Liebe Freunde, dieses Land Nigeria, was seit 100 Jahren das Christentum bekommen hat, floriert mit dem Glauben. Nur dieser Glaube wird bedroht. Priesterseminare sind voll. In Enugu, meine Diözese, ein Priesterseminar hat 1100 Studenten, Theologen, die sich auf die Priesterweihe vorbereiten. Die Ordenshäuser sind voll. In diesem Jahr in Nigeria, Jahr 2014, sind zu Priester geweiht 700 junge Männer und Ordensfrauen, die erste Profess gemacht haben, sind 1300 in den verschiedenen Ordenshäusern. Jesus fasziniert, auch für den heutigen Menschen. Wenn man meint, oh, der volle Bauch studiert nicht gern. Nein, auch im Wohlstandsländer kann man Gott sein Gesicht aufsuchen, denn er ist der Grund unseres Glaubens und unseres Daseins. Liebe Freunde, gerade in diesem Land, wo die Kirche so viel Freude und Fortschritt macht und den Menschen hilft, da kommt die Bedrohung und die Verfolgung. Die Diözese Maiduguri, 53 Pfarreien, es stehen nur noch 3 Kirchen. 50 sind verbrannt von Boko Haram. Viele Christen fliehen. Flüchtlinge haben wir über 3 Millionen Menschen, die aus dem Norden in den Süden gegangen sind. Und man schaut auf die Schweiz und auf die abendländischen Kulturen und unseren Geschwistern in Europa. Und viele in der Schweiz schlafen und schnarchen noch dazu. Und meinen, ja, es ist weit weg, es geht uns nicht an. Nein, es geht uns alle an. Der Glaube, Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit, die Solidarität mit Christen in Not ist eine Aufforderung und eine Herausforderung unserer Zeit. Auch sogar für die, die Atheisten meinen, es gibt es Schönes in der Kirche als Raum des Glaubens zu verwirklichen. Liebe Freunde in Jesus Christus. Der Bischof von Kano ist ein guter Freund von mir und er sagt mir, jedes Mal, wenn ihr eine Messe in Kano liest, schaut ihr auf die Bombe, weil er meint, das wäre die letzte Messe, was ihr feiern dürfte. Ich bin im Norden in Nigeria geboren. Mein Bundesland Gusau und Zamfara ist jetzt Scharia-Land. 12 Bundesländer in dem Land haben die Moslems gemeint, man darf auf die Scharia-Richtung hingehen. Und wir schauen zu. Wir stehen auch bevor vor einem christlichen Herausforderer zum Präsident und einem muslimischen. Das Land scheint zu zerreißen, aber Gott liegt alles in seiner Hand. Kernpunkt. Jesus Christus ist der Grund unseres Glaubens. Und die Kirche ist der Raum der Verwirklichung dieses Glaubens. Und durch die Arbeit der Kirche in der Schweiz, in Nigeria, in Rom, überall in der Welt, bauen wir eine Solidarität. bauen wir eine Bindung, eine Liebesgemeinschaft. Und auch die, die müde sind, die helfen wir, dass sie weiterkommen. Wir alle sind berufen, Jesus Christus in der Welt gegenwärtig zu machen. Das hat Pater Werenfried so seine Arbeit gemacht. Und durch die Tätigkeiten von Kirche in Not haben wir Grund, heute Freude zu erleben und auch noch Hoffnung zu geben. Der Christ muss ein hoffender und Hoffnungsmensch sein. Der Prediger, der hier bevor ihnen steht, stand bevor Leben und Tod. Die Killers kamen, 3 Männer mit Gewehr. In 2 Minuten sind sie erledigt. Wir sind geschickt worden, sie umzubringen. Generalvikar, Priester der Diözese, unverhofft, ich öffne meinen Mund und sage, warum tun Sie das nicht? Ich habe keine Angst vor dem Tod. Wissen Sie nicht, dass ich ein Priester bin? Christen fürchten nicht den Tod. Wir haben ein anderes Leben bei Gott. Man hat sie aber geschickt, einen Priester umzubringen, und sie haben keine Angst, das zu machen. Das Blut ist auf ihrem Kopf. Ehe sie aber knipsen, möchte ich mein letztes Gebet sprechen. Das ist kein Märchen. Sie folgen mir in die Kapelle, im Generalvikariat. Ich kniee dort, mache meine Augen zu und warte auf den Schuss. Es kam nichts, sondern eine Stimme. Sie sind ein guter Mann. Wir kennen Sie. Sie tun vieles für unsere Leute. Man hat uns aber bezahlt, Sie umzubringen. Wir haben Sie nicht gesehen. Und so sind Sie verschwunden. Liebe Freunde, in unserem Land leben wir in Angst und in solchen Situationen. Möge der allmächtige Gott unsere Glaube bewahren. Und möge er Sie alle, die das Werk von Kirche in Not unterstützen, weiterhin pflegen und segnen. Bei dieser heiligen Messe denken wir an den verstorbenen Pater Werenfried von Straßen, aber auch noch an seinem Weg. Gott möge alles zum Gelingen bringen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.